heute diesem interessanten Symposium einen kleinen Beitrag aus meiner Beschäftigung mit der aristotelischen Rhetorik beisteuern. Und viele Begriffe, die jetzt in den ersten beiden Beiträgen schon gefallen sind, auch der Empathie, der Frage der emotionalen Steuerung, sind für das Thema einschlägig. Elios Phobos ist ja auch schon vorhin in deinem Beitrag gefallen. Elios mit dem armen Säugling, Phobos ist ein Box vor dem anderen und wie das enden kann. Es geht, grob gesagt, um die sogenannte Gretchenfrage. Die Gretchenfrage bedeutet, so wie Gretchen Faust fragt, wie hältst du es mit der Religion? So fragt natürlich man sich und man fragt den Philosophen, wenn er sich mit der Rhetorik beschäftigt, als einer allgemeinen Disziplin, Philosoph, wie hältst du es mit den Emotionen? Und das ist also ein schwieriges Thema. Warum? Ist klar, Emotionen sind etwas, was uns verstören kann, was unsere Urteilskraft trüben kann und dadurch natürlich auch Tor und Tür für die Manipulation öffnet. Und dieses Thema möchte ich Ihnen heute vorführen anhand eines geradezu klassisch zu nennenden Dilemmas oder einer Quaestio Vexata. Das betrifft Aristoteles Kapitel 1 im ersten Buch und Kapitel 2. Es gibt, Sie werden das alle kennen vielleicht, einen doppelten Anfang in der Rhetorik. Und da wir jetzt seit 2002 in der Reihe des Black Aristotle, wie es in der anglophonen Welt heißt, also in der großen Akademieausgabe, ein sehr umfangreichen Kommentar von meinem Kollegen, der jetzt in München lehrt, Christoph Rapp, haben und der sich auch mit dieser Frage beschäftigt hat und wie ich meine, zu einem nicht ganz schlüssigen Ergebnis kommen und dann 2016 eine weitere Monographie kürzeren Ausmaßes hier von Jamie Doe erschienen ist, Passion and Persuasion in Aristotle's Rhetoric, der, wie ich meine, ebenfalls diese Spannung zwischen dem ersten und zweiten Kapitel versucht auf eine Weise zu überbrücken, die, ich meine, philologisch nicht haltbar ist, meine ich, dass ich Ihnen heute diesen Beitrag hier geben kann und dass wir vielleicht auch über diese Frage im Rahmen der Emotionen und der Empathie diskutieren können. Ich muss mich jetzt, das werden Sie verstehen, hierhin begeben, weil leider, haben Sie schon gemerkt, die Verbindung da zu dem Rednerpult nicht ideal ist. Das erlebe ich jede Woche hier und meine Klagen beim Rektorat werden alle immer überhört. Es gibt andere Räume in der Universität Salzburg, wo das alles wunderbar funktioniert. Jetzt muss ich leider sitzen, aber ja, das ist zu kompliziert. Da kommt das funktioniert dann immer nicht so ganz. Ganz kurz zur Erinnerung. Sie wissen alle, das Corpus Aristotelicum ist recht umfangreich. Es gibt ganz am Anfang das sogenannte Organon. Am Anfang steht es natürlich nur, weil es gewissermaßen die Grundlage des Denkens bereitstellen soll, nicht weil es schon von Aristoteles ganz am Anfang so konzipiert wurde. Dann haben wir die naturwissenschaftlichen Schriften, die ethischen Schriften, die Metaphysik, die ja schon nach der Physik steht. Und dann haben wir Poetik und Rhetorik ganz am Ende. Martin Heidegger, der in seiner Marburger Vorlesung 1924 in Marburg in unmittelbarer Vorbereitung seiner großen Studie Sein und Zeit auch über Aristoteles liest, schreibt einen bezeichnenden Satz in der Berliner Akademieausgabe, also die von Immanuel Becker 1831, ist die Rhetorik ans Ende gestellt. Man wusste nicht, wohin man mit ihr sollte, also an den Schluss damit. Es ist der Beweis der vollkommenen Hilflosigkeit. Die Tradition hat längst das Verständnis für die Rhetorik verloren, sofern die Rhetorik einfach eine Schuldisziplin wurde, ist sie schon so im Mittelalter und im Hellenismus und Frühmittelalter aufgefasst worden. Also Sie sehen, dieses an den Schluss damit zeigt Martin Heidegger, dass man nicht so recht wusste, wohin das eigentlich gehört. Im Mittelalter firmiert sie eigentlich mehr unter den ethischen Schriften. Wenn wir uns ganz kurz einen Überblick verschaffen wollen, die Rhetorik ist vor allen Dingen in den ersten beiden Büchern mit der Inventio bei Aristoteles beschäftigt. Da finden wir eben die Redegenera und ihre bereichsspezifischen Topoi im ersten Buch von 3 bis 15, wobei das dann sich nach symboleutisch, epideiktisch, dikanisch differenziert.
Und das zweite Buch beginnt mit einer wunderbaren Darstellung der Affekte, nämlich Ethos, Pathos und die Charaktertypen. Es geht dann auch um die Formen des Beispiels, wie man ein Enthymem bilden kann und natürlich ganz wichtig die allgemeinen Topoi, die Koina, die für alle Gattungen passend sind. Das dritte Buch, vielleicht separat geschrieben, also ziemlich sicher sogar, geht dann dem Widerrede nach. Es geht um Rhythmus, Periodenbildung, vor Augen stellen, Enagia und so weiter und schließlich die Taxis. Also man sieht, Aristoteles hat einen großen Schwerpunkt auf die Inventio gesetzt und man sieht auch, er berücksichtigt natürlich die Affekte. Wenn wir uns nach den Theoriekonzepten des Aristoteles umschauen, was ist sozusagen sein Beitrag zur allgemeinen Theorie der Rhetorik, so kann man an erster Stelle die Pistis-Lehre nennen. Pistis, ein schwierig zu übersetzendes Wort, man kann es mit Beweis, Glaubhaftmachung, Beleg übersetzen, aber auch mit Überzeugung, so ist diese Pistis eine Dreiheit, nämlich bestehend aus dem Logos Pragma, also dem Sachbeweis, durch Syllogismus und Epagogäe gekennzeichnet und des Weiteren auch, genauso Aristoteles sagt sogar, am meisten trägt das zur Glaubhaftmachung bei Ethos, nämlich das vom Redner selbst herzustellende Charakterbild in der Rede, spielt keine Rolle, wie man zu Hause sich benimmt oder in der Versammlung bei anderen Menschen, sondern nur, wie es jetzt hier in dieser Redesituation ist und natürlich das Pathos als Beweismittel. Das mag zunächst erstaunen, aber wir werden sehen, warum das so ist. Dann die Lexis ist für ihn ein ganz wichtiges Thema, vor allem die Metapher, die bis in die Gegenwart in vielen Rezeptionen der aristotelischen Rhetorik an erster Stelle geht, weil die Metapher eine ideale Verbindung zwischen Verfremdung und damit Interessantmachung und auf der anderen Seite mit der Verdeutlichung ist. Also ich stolpere über eine interessante Metapher, merke auf und dann wird mir etwas plötzlich sehr deutlich. Und natürlich die Redegenera, also Gerichtsrede, Beratungsrede und epidektische Rede. Wir haben das zwar auch in einer anderen Rhetorik, nämlich der an Alexander, der pseudo-aristotelischen, aber da ist es interessanterweise ein Import, wenn da von drei Genera gesprochen wird. Frühere Autoren, die das gelesen haben, haben nur zwei gefunden. Die Lebensdaten brauche ich Ihnen jetzt, glaube ich, nicht nennen, das kennen Sie. Es geht um die Frage, außerhalb der Sache sprechen. Was heißt es, außerhalb der Sache zu sprechen? Griechisch exo tou pragmatos. Dazu beginnen wir gleich in der Rhetorik im ersten Kapitel. Wir schauen uns an, wie das dort entwickelt wird. Er beschwert sich, dass die Handbücher der Autoren, die vor ihm über Rhetorik sich Gedanken gemacht haben, nicht mit dem beschäftigen, was allein, wie er sagt, technisch relevant ist, nämlich logischer Beweis und Enthymem. Die Manipulation der Richter mittels Affekte stünde vielmehr im Vordergrund, nämlich durch Verleumdung, Diabolä, Zorn, Mitleid und überhaupt durch die Affekte, die Pathetes, Psychäs, die eben etwas beim Rezipienten verändern. All das, sagt er, ist eigentlich nicht mehr sachlich. Also wenn wir uns mit Affekten beschäftigen, dann sind wir außerhalb der Sachebene. Wenn sich das aber so verhält, so ist offenbar, dass diejenigen technische Vorschriften für außerhalb der Sache liegendes formulieren, die alles andere bestimmen, außer den Sachbeweisen. Wie zum Beispiel, was das Proömium, was die Erzählung aufweisen muss und so für jedes der anderen Teile der Rede. Also diejenigen, die vorhin geschrieben haben, haben sich eigentlich nur mit Dingen beschäftigt, die außerhalb der Sache liegen. Denn darin machen sie doch nichts anderes, als den Richter in eine bestimmte emotionale Disposition zu bringen. Udenga en autois allo pragmataeusin plen hopos ton kriten poiontina poiesusin. Dieses ihn qualifizieren, ihn eine bestimmte Verfassung bringen, das wird er später an anderer Stelle nochmal ganz anders aufgreifen. Über die technischen Beweise lassen sie überhaupt nichts erkennen. Also das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil. Die pathetes psychäs, die könnte man an einem Beispiel jetzt aus dem zweiten Buch, das baue ich jetzt hier ein, Sie haben noch den Aufbau der Rhetorik vielleicht im Kopf, da geht es zum Beispiel um den Zorn. Und wird der Zorn von Aristoteles zunächst einmal definiert? Der Zorn ist das Begehren nach Vergeltung, es ist schmerzhaft, es ist immer gegen ein Individuum und zwar wegen einer empfundenen Erniedrigung. Dabei gibt es eine Hoffnung auf Erreichen einer Vergeltung und diese Hoffnung ist natürlich wieder lustvoll, weil auch die Vergeltung lustvoll ist. Deswegen, wenn uns ein Vogel etwas auf unseren Anzug fallen lässt, dann sind wir ihm nicht zornig. Also jetzt, weil wir Tierwelt gesprochen haben, weil wir eben eigentlich ihm das nicht intentional zumuten können. Ausgangspunkt ist immer die Oligoria, also eine Verachtung, also das Gefühl, dass ich nicht akzeptiert werde in ausreichendem Maße. Und das kann verschiedene Formen annehmen, also Kataphronesis, einfach so jemand schlecht, ihm nicht die Hand geben, überhaupt gar nicht grüßen, ja, also Eb Eresmos, so ein bisschen, ja, was wollen Sie eigentlich hier? Oder Hybris, dass man ihn sozusagen gleich beiseite schiebt und nicht anständig begrüßt und so weiter. Also wir kennen das alles. Wir zürnen, weil wir verletzt werden, sagt er. Und wenn wir uns fragen, wie wir uns dabei befinden, Pause Echon-Test, dann ist da ein Mangel, nämlich Mangel von Achtung. Und wir haben andere Erwartungen gehabt, wir sind enttäuscht über das Verhalten. Und dann gibt es natürlich noch bestimmte Zeiten und Befindlichkeiten und Altersstufen, die uns dann mehr oder weniger zornig werden lassen. Also Aristoteles sieht es in diesem Kapitel recht physiologisch, anthropologisch. Und jetzt, das werde ich Ihnen aber nicht so ausführlich zeigen, gibt es dann noch die Frage, wem wir zürnen. Also etwa dem, der uns spottet, jemand, der uns schadet, jemand, der unsere Bemühungen lächerlich macht, vor allem, wenn wir uns unsicher fühlen oder wenn wir finden, das sind eigentlich doch Freunde, demjenigen, der uns nicht ehrerbietig begegnet und so weiter. Aristoteles bringt das alles hier wunderbar in so verschiedene Hierarchien und Konzepte und deswegen hat Martin Heidegger, den ich schon mal zitiert habe, in seinem späteren Buch von 1928 das auf den lapidaren Satz gebracht: Die Rhetorik des Aristoteles ist die erste systematische Hermeneutik der Alltäglichkeit des Miteinanderseins. Ich finde das einen sehr schönen Satz, den man sich täglich nur wieder aufsagen kann. Was passiert durch diese Affekte? Das fragen wir uns. Dadurch, das sagte ich schon, werden die Urteile derer, die solchen Affekten ausgesetzt sind, verändert. Aristoteles ist da sehr knapp. Er sagt, Affekte, est idetapate, die hosa metaballontes dia ferusi prostas criseis, unter dessen Einwirkung wir einen Wechsel erleben und uns, was unser Urteil angeht, unterscheiden, dia ferusi, hinsichtlich der Urteile, zum Zustand vor dieser Einwirkung. Also wir denken nach der Einwirkung anders als vorher, wie zum Beispiel Zorn, Mitleid, Furcht und alles das und das jeweilige Gegenteil davon. Das ist eine sehr allgemeine, aber natürlich für die Rhetorik höchst wichtige Definition, weil klar ist, es geht um die Krise, es geht um die Entscheidung und durch die Affekte wird die Entscheidung natürlich komplett anders manipuliert. Wenn man ja also jemanden, der einem zuhört, überzeugen möchte und dabei Affekte bemüht, so Aristoteles, dann wäre es ungefähr dasselbe, als wenn ich den Richtstab, mit dem zu messen ist, verbiegen wollte. Mit einem verbogenen Richtstab, also mit einem Maßstab, der irgendwie krumm gebogen ist, kann man überhaupt keine richtige Messung machen. Das heißt, der sich ein Sachurteil bilden soll, der kann ja gar nicht richtig beurteilen, weil er ja unter diesen Affekten anders denkt. Wer emotional beeinflusst ist, der kann keine sachlichen Entscheidungen treffen. Deswegen soll man nicht außerhalb der Sache sprechen, so Aristoteles. Was sollte man stattdessen tun? Der Richter darf nur über das Faktum informiert werden, aber nicht über Qualität und Quantität, ob es groß ist, ob es klein ist, was zur Diskussion steht, ob es gerecht ist oder ungerecht ist. Das alles darf vom Redner nicht gesagt werden, sondern das muss der Richter sich selber klar machen. Da muss er also ein Urteil fällen, das darf ihm nicht präsentiert werden. Und wenn Sie sich diese abschlägige Behauptung einmal durch den Kopf gehen lassen, ist völlig klar, dass zum Beispiel so große Begriffe wie der Amplifikatio etwas größer machen, bedeutender machen, was eigentlich unbedeutend ist, was aber in meinem Parteiinteresse ist, dass ich es groß mache, einfach rhetorisch überhaupt nicht erlaubt sind. Das heißt, im Grunde könnte man jetzt hier das Buch schon wieder zumachen und sagen, mit Rhetorik hat das eigentlich alles nichts mehr zu tun. So, das ist also das Problem, mit dem wir uns hier bei 1.1 zu beschäftigen haben. Dazu gibt es in dem dickleibigen Buch, was ich da hingelegt habe von Christoph Rapp, eine Lösung. Wie kann man, denn Sie haben ja durch den Vorblick auf die Rhetorik schon gesehen, es bleibt ja nicht bei dem Verdämmnis der Affekte, sondern nachher bleiben die Affekte ja im Sinne des täglichen Miteinander nun dauernd eingesetzt, weil die ja sehr wirksam sind. Also wie kann man mit diesem Widerspruch umgehen? Und da kommt Christoph Rapp durch Vermittlung seines jetzigen Kollegen Oliver Primavesi, dem Leibniz-Preisträger von 2007, zu einer ganz genialen Idee. Das ist nämlich eine Arbeit, die Primavesi 1987 in Heidelberg als Examensarbeit bei Albrecht Diele abgeliefert hat. Aber diese Arbeit ist nicht publiziert. Es gibt diese Arbeit nicht. Aber alle zitieren diese Arbeit. Keiner weiß, was drinsteht. So viel offenbar ist dieser Arbeit zu entnehmen. Ich habe auch versucht, sie zu bekommen, aber habe sie nicht erhalten. Dass hier am Anfang eben zunächst Pistis nur als Logos und Enthymem aufzufassen ist, alle Affekte werden als unsachlich abgelehnt und die Lösung sieht eben so aus, dass ich sage, natürlich Pistis, sagte ja schon, hat unterschiedliche Bedeutung, unterscheidet sich in der Bedeutung zwischen 1.1 und 1.2 derart, dass es hier in 1.1 nur der Beweis als Redeteil der Rede ist, also nicht das, was ich beweise als ein Mittel mit dem ganzen Logos, sondern nur der Teil, wo bewiesen wird, der sozusagen nach der Narratio kommt oder zwischen Narratio und Refutatio und so weiter. So, also nur der Redebeweis. Die traditionellen Rhetoren, so würden wir sagen, orientieren sich nur an der Redeteillehre. Auch dort hätten sie nur die Pistis untersucht, aber auch diesen Teil nicht zureichend, denn zum Beispiel das Enthymem fehlt in der Erörterung. Demgegenüber in 1.2, die Pistis Trias ist nicht Pistis als Redeteil. Also da, wenn er von den Pistis in 1.2 redet, da meint er diese berühmte Trias eben aus Logos, Ethos und Pathos. Das hat also überhaupt nichts miteinander zu tun, eigentlich, dass er zweimal vom selben Wort redet. Das ist natürlich, wenn man Aristoteles kennt, nicht so ganz unmöglich, denn wir kennen Aristoteles so gut, dass er gerne einen Begriff, den er gerade definiert hat, bereits im nächsten Satz völlig anders benutzt. Und das macht natürlich dem Interpreten immer Kopfzerbrechen. Christoph Rapp muss sich natürlich dennoch mit den Emotionen in 1.1, also ihrer Ablehnung, beschäftigen und kommt auf die Idee, dass die Emotionen aus der Sache zugelassen werden und dass die traditionellen Rhetoriken eben den Einsatz von Pathos nur als einen Baustein verstehen oder nur so gewissermaßen, wie man das jeder Rede irgendwie beiordnen kann. Also nicht aus der Sache selbst, sondern dass man dann irgendwie nochmal was über die Familie sagt, über das schwere Los, was wir Menschen alle haben, wenn wir kein Geld zur Verfügung hätten und so weiter. Also nicht besonders spezifisch. Einwand meinerseits, es wird grundsätzlich das Verbiegen des Richtstabs kritisiert. Nicht, dass man sagt, man darf schon verbiegen, wenn es nur mit den richtigen Mitteln ist. Nein, das wird grundsätzlich nicht zugelassen. Zweitens, diese Modifikation irgendwie ist überhaupt nicht erkennbar und die ganzheitliche Konzeption, also dass alles drei unser Bild eines Redners und damit unsere Entscheidung beeinflusst, das kommt wirklich erst in 1.2 auf. Der von mir schon genannte Jamie Daw übernimmt all diese Sachen, hat angeblich auch die Arbeit aus Heidelberg von Primavesi gelesen, ich glaube es ja nicht, und glaubt, anders als Rapp und Primavesi, dass es eine durchgehende, einheitliche Bedeutung von Pistis im Sinne der Glaubhaftmachung gibt. Allerdings folgt er Rapp insoweit, als er sagt, dass die Affekte nicht grundsätzlich abgelehnt werden, sondern eben nur, wenn es affektische Gemeinplätze sind. So, das belegt er dann etwa mit dem überlieferten Fragment, dass der Thrasymachos als ein Sophist eben solche Eleoi formuliert haben soll, also so allgemeine Möglichkeiten, wie man mal jammern kann und damit die Richter für sich einnehmen kann. Also das kennen Sie alle aus Prüfungssituationen, was man dafür zum Teil interessante Entschuldigungen hört, warum ein Prüfungstermin nicht wahrgenommen wird. Das hat mit solchen ähnlichen Fakten von Textbausteinen zu tun, die man dann einsetzen kann. Also, der Lösungsversuch von Rapp, meine ich, ist eigentlich nicht überzeugend, weil er dieses Faktum, dass allgemein und ohne Differenzierung Affekte abgelehnt werden, nicht angemessen berücksichtigt. Jetzt komme ich zu einem kleinen Ausflug über die Praxis an athenischen Gerichtshöfen. Da ist nämlich sehr interessant, Aristoteles sagt, man sollte das mit den Affekten so machen wie am Areopag. Bei allen Areopagsprozessen nämlich sei das Erregen von, also von Affekten, die er identifiziert mit dem Exotopragmatos legen, verboten. Ja, und schauen wir jetzt in die Reden, die zum Teil vom Areopag gehalten wurden oder bei den Rednern, die das dann reflektieren, dieses Faktum. Da sehen wir zum Beispiel folgende Formulierung: Ich könnte noch vieles andere über diesen Mann sagen, aber da es für euch ja nicht erlaubt ist, außerhalb der Sache zu sprechen, eine Abbruchsform. Oder hier Lycurg. Beispiel ist die Versammlung am Areopag, der sich so sehr von den anderen Gerichtshöfen unterscheidet, dass dort sogar von den Verurteilten zugegeben wird, dass das Urteil gerecht ist. Darauf müssen wir schauen, dürfen nicht den Rednern nachgeben, die außerhalb der Sache sprechen, denn nämlich wird für diejenigen, die unter Anklage stehen, der Prozess ohne Verleumdung sein, und diejenigen, die klagen, haben wenig Möglichkeit, falsche Anklagen zu erheben. Ihr aber könnt den Stimmstein gemäß eurem Eid abgeben. Unmöglich ist es nämlich, einen gerechten Beschluss zu fassen, wenn man nicht gerecht, das heißt sachlich, informiert worden ist. Das sind ja alles sehr schöne Sätze. Dasselbe finden wir nochmal bei Demosthenes, das ich jetzt mal außen vor lasse. Wir sehen jedenfalls, dass es diesen Rekurs auf den Areopag gibt. Aber wenn wir Areopags Reden selber lesen, merken wir, dass durchaus Emotionen aufgewühlt werden. Das heißt, es gibt auch ein Poem und ein Epilog, wo natürlich entsprechend viel Emotionen eingesetzt werden. Auch Gemeinplätze finden sich, aber das Verbot, außerhalb der Sache zu sprechen, muss dann so aufzufassen sein, dass es darum geht, dass man nicht irgendwelche Gegenstände bringt, die mit dem Fall nichts zu tun haben. Also wenn ich jetzt wegen Ehebruch gegen jemanden klage, dann geht es nicht an, dass ich sage, ja, und übrigens hat er auch neulich einen Ölbaum umgesägt, den man nicht darf. Also das ist halt nicht zur Sache passend, ja. So, also das ist gemeint, aber wie gesagt, es ist nicht so, wie Aristoteles behauptet, es sei komplett verboten, am Areopag nicht ein bisschen Gefühle aufzurühren. So ist es nicht. Aber spätere Autoren haben das komplett missverstanden, zum Beispiel Quintilian. Diese Art des Epilogs schien den meisten attischen Rednern die einzige zu sein, also jetzt mal so ganz knapp und ohne Emotionen, aber auch beinahe allen Philosophen, da muss man aufhorchen, die etwas Schriftliches über die Redekunst hinterlassen haben, da denke ich natürlich an Aristoteles. Ich glaube, dass das die Attiker gemerkt haben, weil es in Athen sogar dem Redner durch einen Herold verboten war, Affekte zu erregen. Das ist natürlich Quatsch, ja. Aber so nimmt dieses Missverständnis seinen Lauf. Vielleicht noch eine Stelle hier aus dem Hermotimos, ganz kurz, nur weil es wahnsinnig witzig ist. Der Logos sagt nun, dass so einer nicht wenig Zeit haben muss und dass er sich alles zur Wahl in die Mitte legen muss, zögernd und vielfach betrachtend, wobei er weder das Alter des Sprechers noch die Gestalt noch das Ansehen in der Weisheit scheut, sondern es macht wie die Areopagiten, die in der Nacht und im Dunkeln recht sprechen, damit es nicht auf die Sprecher, sondern auf das Gesprochene zu achten ist. Das wäre etwa so, wie wenn wir bei Berufungsvorträgen das Licht ausmachen würden. Dass wir nur die Stimme hören und uns überhaupt nicht von dem, was der oder diejenige an dem Tag nun anzieht, beeindrucken lassen. Also ich meine, das ist ein Missverständnis, was wahrscheinlich durch diese aristotelische Stelle kommt. Ich versuche einen neuen Lösungsversuch. Aristoteles, sage ich, gebraucht Pistis auch in Rhetorik 1.1 im Sinne von Beweismittel, so wie auch in 1.2 muss es heißen natürlich. Und in 1.3 geht es dann weiter. Die beiden Positionen sind nicht vereinbar. Man muss sich fragen, welche Bedeutung hat ein solches esoterisches Dokument wie die Rhetorik? Welche Fragen an Konsistenz oder welchen Anspruch an Konsistenz können wir stellen? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die wir gerade bei Aristoteles, das ist ja nicht von ihm so publiziert worden, wobei natürlich publiziert auch wieder in der Antike anders ist als bei uns. Da gibt es jetzt nicht in dem Sinne einen öffentlichen Akt, dass man sagt, jetzt kommt es sozusagen unter die Leute. Es ist auch schon irgendwie publiziert, wenn man es vielleicht vorträgt. Und dennoch gibt es, denke ich, Unterschiede, ob eine Schrift wirklich abgeschrieben wird, in Umlauf kommt. All das war ja bei den aristotelischen Pragmatien nicht der Fall. Es handelt sich, könnte man sagen, um eine Art platonischen Anfang. Dazu würde dieser Ausdruck vom ersten Kapitel ganz gut passen, wo er sagt, die Rhetorik sei Antistrophos, also ein Gegenbild zur Dialektik. Und es wird auch deutlich, dass in 1.2 ein echter Neuansatz ist, wo er ja auch kurz vorher noch im ersten Kapitel dann sagt, Pallen un hoion et ex hyparchies, horisamenoi autentis est. Nun wollen wir gleichsam, als ob wir nochmal von vorne anfangen können, bestimmen, was sie eigentlich ist, diese Rhetorik. Also dann kommt dieser Definitionssatz, esto de rhetorique dynamis und so weiter. Das ist dann ein Neuansatz und ich meine, dass wir uns nicht scheuen dürfen, den Bruch als solchen zu akzeptieren. Wenn wir uns das hier nochmal einander gegenüberrücken, so sehen wir am Anfang, es ist das Gegenstück der Dialektik, sagt er, der Gegenstandsbereich ist unbestimmt, weil es sich auf alle Fragen des menschlichen Zusammenlebens beziehen kann. Alle Menschen handeln unbewusst nach rhetorischen Mustern. Die traditionelle rhetorische Technik jedoch versucht nicht logisch zu argumentieren. Sie verlässt sich auf unsachliche Mittel. Das ist unsachlich. Affekte sind grundsätzlich abzulehnen, weil sie unsachlich sind und das Erkenntnisstreben und damit den Entscheidungsprozess nur behindern können. Zweitens, 1.2, sieht folgendermaßen aus. Rhetorik betrachtet das Überzeugende. Sehr interessant, dass er nur sagt, betrachtet das Endichomen und Pithanon. Es hat keinen festen Gegenstandsbereich, u peritigenus idion, also das übernimmt er aus dem ersten, das ist schon eine Doppelung. Überzeugen, sagt er dann, kann man mit drei Pistes, Logos, Ethos, Pathos, wobei Ethos sogar die größte Bedeutung für die Überzeugung hat. Und er sagt, es ist ein Seitenzweig der Dialektik, ein Paraphyes, tes dialektikes, kai tes perita ete pragmateas. Dieser Zusatz, dass es da auch um Äthe, um Charakter geht, der ist natürlich signifikant. Das heißt, er übernimmt etwas aus dem Ersten, allerdings verändert er den Ausdruck statt Antistrophos paraphyes, also Seitentrieb. Und dann ergänzt er noch, es muss auch irgendwas mit dem Ethos, mit affektischen Momenten zu tun haben. So viel dazu. Kommen wir jetzt zu der nächsten Frage. Nämlich, können wir nochmal uns mit Rapp abschließender Position hier, muss ich ein bisschen größer machen, oder ich gehe vielleicht gleich aus dem Ganzen raus. So, da sagt Christoph Rapp, auf diese Weise, nachdem er das so dargestellt hat, wie ich ihn kurz referiert habe, auf diese Weise hat sich die These von einem Bruch zwischen dem ersten und zweiten Kapitel erledigt. Die Behebung eines vermeintlichen Widerspruches zwischen verschiedenen Textteilen durch die These, es seien an der betreffenden zwei zu verschiedenen Zeitpunkten entstandene Bruchstücke ohne Sinn für die inhaltliche Unvereinbarkeit zusammengesetzt worden, stellt allgemein nicht mehr als das Eingeständnis des Kommentators dar, dass er nicht weiter weiß und sollte daher stets die Ultima Ratio sein. Da aber im vorliegenden Fall, wie gezeigt, noch ganz andere Rationes zur Verfügung stehen, besteht kein Anlass, auf diesen Ausweg zurückzugreifen. Dass Aristoteles bei der Kritik der Vorgänger in 1.1 noch nicht auf seine eigene Theorie der nicht-argumentativen Überzeugungsmittel verweist, ist allein dem Verfahren der fortschreitenden Differenzierung begründet. Also das geht nicht, weil er sagt ja ganz klar, Emotionen gehen überhaupt nicht. Er hätte sagen müssen, kann man nicht alle Emotionen oder nur bestimmte. Das wäre fortschreitende Differenzierung, so wie er es macht. Aristoteles ist da von fortschreitender Differenzierung, glaube ich, nichts zu finden. Im ersten Kapitel der Rhetorik ging es nur darum, den Status der Rhetorik als einer Kunst durch die Verwandtschaft mit der Dialektik zu sichern und eine Rechtfertigung für das Rhetorikprojekt durch den Entwurf einer beweisenden Rhetorik zu umreißen. Da hat er recht, nur dennoch, die Emotionen werden abgelehnt. Was sonst noch für den Überzeugungsprozess relevant ist, braucht im Rahmen dieser Fragestellung noch gar nicht zu interessieren. Daher führt auch erst der differenzierte Zugang zu den Fragen nach den Faktoren der Überzeugung in 1.2 zur Einführung der nicht-argumentativen Überzeugungsmittel. Ich glaube, ich kann das soweit hier lassen und kehre zurück zu meiner Darstellung. Also, Entschuldigung, so, das können wir wieder zumachen. So. Also, ich meine, dass die Gründe, die Rapp vorbringt, gegen die Annahme eines Bruches nicht überzeugen. Er sagt zum Beispiel auch, ähnliche Standpunkte finden sich am Beginn des dritten Buches, das stimmt. 1.1 erfüllt das typische aristotelische Programm, also erstmal Kritik an den Vorgängern, dann kommt sozusagen langsam differenzierend das eigene Konzept und dann gibt es ja Rückverweise von 1.2 und zwar gibt es die gerade hier in so einem Satz, wo er behaupten wir sagt. Und da muss man, das kürze ich jetzt ein bisschen ab, das muss man sehr differenziert sehen, denn behaupten wir, sagt Aristoteles, dann, wenn er etwas affirmiert, nicht in dem Sinne, sagten wir vorher, sondern wir sagen, es ist so und so, nicht haben wir vorher gesagt. Wenn er sich auf Vorhergehendes bezieht, benutzt er natürlich ein Präteritaltempus, also etwa das Imperfekt. Und so habe ich hier einen Haufen Stellen zusammengetragen, wo man ganz schön sehen kann, wo er sich tatsächlich auf eine Sache vorher bezieht und dann eben auch das imperfekt benutzt. Des Weiteren ist für Rapp nicht überzeugend, dass Platon hier gewissermaßen noch seine Finger im Spiel habe als Supervisor, denn Aristoteles kannte ja den Phaidros, wo angeblich ja ein reformiertes Rhetorikverständnis kundgetan wird. Naja, das finde ich, trifft dennoch die Sache bei den Emotionen noch nicht. Also, wenn wir uns das Ganze nochmal als sachliches Problem hier im Dilemma vorstellen, dann hätte man folgendes Problem. Also, die aus der Sache selbst ergebenden Emotionen, die dürfen verstärkend sein, die haben eine größere Dimension der Sachlage, das ist also eine gute, ganzheitliche Rhetorik und das Ganze setzt sich dann in 2.1 mit allgemein zum Thema Affekte fort. Es geht um dieses als bestimmt disponierter Zuhören, also in gewisser Weise sich verhalten und dann in diesem Zustand die Dinge anders wahrnehmen als vorher. Das ist das, was Affekte bewirken und daraus ergeben sich dann bestimmte Folgerungen für den Einsatz der Affekte. Das ist sozusagen die gute Seite. Und auf der anderen Seite wäre hier die sachwidrige Emotion, die nur als Textbaustein eingebaut wird, die vermindert eben das logische Schließen und das Ganze ist dann eben die schlechte, die wenn man so will, manipulative Rhetorik. Gibt es dazu eine Lösung? Also, ich meine, dass dieser Gedanke der fortschreitenden Differenzierung, ehrlich gesagt, angesichts der Textgrundlage unpassend und falsch ist. Aristoteles macht da an keiner Stelle irgendwie eine Konzession. Diese Vorstellung, dass es gute Affekte gibt, die aus der Sache selber kommen müssen, die findet sich in 1.1 überhaupt nicht. Das entwickelt er erst fortschreitend in den späteren Kapiteln, wo er aber auch schon sagt, Pistei sind nicht nur der Sachbeweis, sondern sind genauso das Ethos und das Pathos. Warum, so frage ich, sollen wir nicht einen Bruch anerkennen? Man könnte sagen, mit 1.1 ist der Philosoph am Ende mit der Rhetorik. Also insoweit Rhetorik philosophisch interessant ist, weil es mit Argumentationstheorie zu tun hat, wäre er im Grunde genommen bei der praktischen Anwendung topisch-dialektischer Schlussverfahren im täglichen Leben. Und dann würde er sagen, Schluss, mehr brauchen wir nicht, das wäre sozusagen die geläuterte argumentative Alltagslogik. Jetzt kommt aber in 1.2 das Faktum, wir leben nun mal in emotional bewegten Umständen, die kommunikative Welt des Menschen ist unter Entscheidung, die immer unter emotionaler Beteiligung gefällt werden. Das heißt, das ist ein anthropologisches Faktum. Die Rhetorik kann dies erklären und zeigen, warum es so ist. Und das wäre eigentlich der Beitrag des Aristoteles als Philosoph, nicht so sehr, dass er sich hinter den Anspruch der Rhetorik stellt, sondern eigentlich nur, er will zeigen, wie das funktioniert, warum Menschen unter solchen Einflüssen eben ihr Urteil ändern. Genauso beschäftigt er sich auch mit der Poetik, obwohl auch in der Poetik es ja nicht nur um logisches Fließen geht. Also wir könnten sagen, hier trennt sich die Philosophie von der Rhetorik in 1.1 und dann kommt das, was Rhetorik ist, und das ist Kommunikation unter erschwerten Bedingungen, nämlich mit Menschen, die dem logischen Schließen nicht aufgeschlossen sind, die das gar nicht können, die gar nicht die Voraussetzungen dazu mitbringen, aber die muss ich auch zu dem bringen, wie Aristoteles sagt, was das Richtige ist, und ich muss als Philosoph auch konstatieren, dass nicht alle Menschen so weit rechnen und schließen können, wie das der Philosoph kann. Der normale Mensch muss dann mit Affekten dahin gebracht werden und das nennt Aristoteles auch dieses Selbsthilfe des Logos, ist eigentlich ein platonischer Gedanke. Also der Logos muss sich irgendwie in dieser Welt erschwerter Bedingungen, erschwerter kommunikativer Bedingungen zu helfen wissen. Man soll nicht wie Sokrates enden, der dann sagt, was, ihr wollt mich verurteilen, für mich wäre eigentlich die Speisung in der Prytanie jede Woche das Richtige. Und damit hat er die Leute so gegen sich aufgebracht, dass das Urteil gegen ihn vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar war. Also, soweit wäre jetzt meine These hier entfaltet zum Thema, darf man außerhalb der Sache sprechen und wie steht es mit der Meinung des Philosophen dazu? Vielen Dank.